ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen. Christian Berkel.
Hallo.
Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Eigentlich müsste ich sagen Bonjour.
Können wir auch machen, ja. Bonjour.
Sie sprechen nämlich ziemlich gut Französisch, glaube ich, ne?
Ja, ja, ja.
Und haben einen Bezug zu Frankreich, weil Sie nicht nur ein französisches Gymnasium besucht haben, sondern einen sehr emotionalen Bezug zu Paris haben, kann man sagen.
Ja, absolut. Nein, ich bin zweisprachig aufgewachsen. Also ich glaube, ich war so 4, als meine Mutter angefangen hat, mit mir Französisch zu sprechen. Und dann waren wir viel in Frankreich in der Zeit, in Ferien und so weiter. Und dann kam ich mit 10, also ich habe nur eine deutsche Grundschule gemacht und ab dem 10. Lebensjahr, also zwischen 10 und 11, habe ich eigentlich nur noch auf französischen Schulen verbracht, bin dann irgendwann nach Paris, habe 2 Jahre in Paris gelebt, bin dort zur Schule gegangen und so ging das dann weiter.
Ein zentraler Ort in Ihrem Leben, kann man sagen. Ja. Nicht nur für Sie, sondern auch in Ihrer Familiengeschichte. Ein Ort mit sehr viel Bedeutung, nicht nur Paris, sondern auch Frankreich insgesamt.
Ja, ja. Also tatsächlich insbesondere Paris. Meine Mutter ist, als sie 38 fliehen musste vor den Nazis, ist sie nach Paris gegangen und hat dort bei ihrer Tante gelebt. Ihre Tante war eine sehr berühmte Modedesignerin, die also bei Hermès angefangen hat, die diese berühmten Foulards, also von Hermès, entworfen hat. Die ersten Handtaschen nach den Bildern von Piet Mondrian, was später Yves Saint Laurent mit Kleidern gemacht hat. Das hat sie alles gemacht, Lola Prusak, und hat sich dann selbstständig gemacht, hatte einen Laden auch noch nach dem Krieg, wo wirklich Le Tout Paris hinging, von Brigitte Bardot bis Jeanne Moreau waren sie alle dort. Da hat sie gelebt, bis sie eben abtransportiert wurde ins Lager. Und mein Bruder hat auch eine Zeit in Paris gelebt, in seiner Zeit, als er im Hotelfach gearbeitet hat. Hat er dann später nicht mehr, ist dann Logopäde geworden. Und ich eben auch. Also wir sind immer, Paris ist in der Familie ein ganz entscheidender Ort.
Wir kommen auch bestimmt noch ein paar Mal drauf zurück, auf diese Stadt. Sie sind Schauspieler, für alle, die dies noch nicht wissen, gebürtiger Berliner. Ja, und Berlin und Paris, die haben ja eigentlich auch so eine besondere Verbindung, die eigentlich nicht nur davon geprägt ist, dass man sich besonders ähnlich wäre. Das sind eigentlich zwei grundverschiedene Städte.
Grundverschieden. Also Paris ist für mich eine der schönsten Städte der Welt. Also für mich ist es vielleicht überhaupt die schönste Stadt. Berlin kann man jetzt nicht sagen, dass es eine der schönsten Städte der Welt ist. Berlin war sicherlich vor dem Krieg bedeutend schöner. Aber eine schöne Stadt in dem Sinne war es nie. Berlin ist eine spannende Stadt. Eine Stadt in vielerlei Hinsicht vielleicht moderner. Paris ist die Stadt des Bürgertums, also stark natürlich geprägt auch durch das 19. Jahrhundert, aber und 18. Jahrhundert auch. Aber Berlin ist eine Stadt des 20. Jahrhunderts, finde ich.
Auch auf Berlin werden wir bestimmt noch zu sprechen kommen. Sie sind, ich habe es gesagt, Schauspieler. Viele kennen Sie als den Kriminalisten. Haben Sie 14 Jahre im ZDF eingenommen, diese Rolle. Aber auch eben die ganzen Rollen in der Untergang, Operation Walküre, das Stauffenberg-Attentat, Inglourious Basterds. Ich muss es selber ablesen, weil es so viel ist. Sie haben blicken auf eine erstaunliche Filmografie zurück, also sowohl im Kino als auch im Fernsehen, haben in Hollywood gespielt und. Gibt es sowas, wo Sie sagen, bitte erkennen Sie mich gerne als das? Also möchten Sie am liebsten als etwas erkannt werden? Oder ist Ihnen das egal, als was man Sie.
Das ist mir, glaube ich, wirklich vollkommen egal.
Sie sind mit allen Ihrer Rollen irgendwie fein?
Nicht mit allen Rollen. Also natürlich habe ich sicherlich auch hier oder da mal eine Entscheidung getroffen, die ich dann im Nachhinein als falsch empfunden habe. Aber das gehört auch dazu. Also man macht nicht alles richtig im Leben. Aber ich denke jetzt nicht darüber nach, ob ich mich mehr mit dieser Figur oder jener Figur identifiziere. Das ist ja eine Arbeit, die ich in dem Moment mache. Und das Eintauchen in diese Figur ist für diese Zeit. Das ist ja nicht etwas, was ich dann über Jahre mitnehme.
Herr Berkel, ich habe es gesagt, Sie sind Schauspieler und Sie haben eigentlich auch ganz gut zu tun mit der Schauspielerei. Jetzt schreiben Sie dieses Buch, es ist Ihr drittes, es ist Teil einer Trilogie und Sie gehen wirklich die ganz großen Fragen damit an, nämlich es geht darum, woher kommen wir und wer sind wir? Ich frage mal ganz frei raus, sind Sie nicht ausgelastet, Herr Berkel?
Ich glaube, das war nicht das Problem. Es war, das Schreiben hat mich immer beschäftigt, schon sehr, sehr früh. Dann habe ich irgendwann, also gegen Ende 20, als ich schon lange Schauspieler war, ich habe ja sehr früh angefangen, bin mit 20 ans Theater gegangen und habe dann nochmal ein Studium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie nachgeschoben quasi für Drehbuch und Regie. Habe mich dann aber sehr schnell mehr für Drehbuch interessiert, weil ich merkte, das lag mir mehr. Und habe so angefangen, ja, die ersten vielleicht professionelleren Schritte zu unternehmen. Aber dann ging die Schauspielkarriere so los, dass ich auf einmal keine Zeit mehr hatte. Und vielleicht war es aber auch noch gar nicht der richtige Augenblick. Es ist ja ganz egal, also beim Spielen oder auch beim Schreiben. Die Leute denken vielleicht immer, man sucht sich das aus. Aber in Wirklichkeit, selbst bei den Rollen, die einem angeboten werden, die Rollen finden einen. Und man muss entscheiden, ob man das Gefühl hat, das ist das Richtige gerade gewesen. Und genauso finden einen auch die Themen. Es ist nicht, man setzt sich nicht hin und denkt, worüber schreibe ich jetzt?
Also Sie würden sagen, so groß ist der Unterschied gar nicht. Aber kommen wir mal auf diese großen Fragen, die Sie jetzt auch behandeln in Ihrem Buch, eigentlich in allen Büchern, die Sie bisher geschrieben haben. Warum treiben Sie diese Fragen um? Wer bin ich und woher komme ich?
Also gehen wir vielleicht mal zu, vielleicht ist der Titel eine mögliche Antwort. Der Titel Sputnik. Warum Sputnik? Sputnik ist ja, wurde ja von den Sowjets im Jahr 1957, das ist mein Geburtsjahr, und im Oktober 57, das ist mein Geburtsmonat, in die Erdumlaufbahn geschossen, der erste Satellit. Man nannte das auch den Sputnik-Schock. Weil das war ein Wettrennen damals zwischen den USA und der Sowjetunion. Die Sowjetunion hat das Rennen für sich entschieden. Da war der Westen relativ erschrocken. Es war insofern auch ein bisschen der Beginn des Kalten Krieges, des Wettrüsten. All das, wovon wir glaubten, es würde mit dem Mauerfall zu Ende gehen. Und jetzt sehen wir, wie es uns plötzlich wieder eingeholt hat. Jedenfalls damals kam mein Vater ins Krankenhaus, um mich abzuholen. Und die Hebamme übergab ihm dieses Bündel und sagte, hier kommt ihr Sputnik. Und er guckte sich das Baby so an und sagte, nee, das ist nicht mein Sohn. Und dann sagt sie, doch, natürlich ist das ihr Sohn. Sagt er, nein, nein, ich habe den direkt nach der Geburt gesehen. Schauen Sie bitte nochmal in Ihren Unterlagen nach. Und siehe da, man hatte mich tatsächlich vertauscht. Und
das Buch ist ja autofiktional. Also autofiktional. Das heißt, es ist so.
Diese Geschichte ist wahr.
Dieser Teil ist wahr. Aber Sputnik war nicht Ihr Spitzname.
Nein, Sputnik war nicht mein Spitzname. So, und dann wurde das Geschäft rückabgewickelt. Und meine Mutter sagte dann später immer, wenn sie sich über mich ärgerte, naja, also diese Unterlagen, die Geburtsunterlagen, hat ja nie jemand zu Gesicht bekommen. Und so blieb, und das ist vielleicht die etwas lange Antwort auf Ihre Frage, so blieb die Frage, ob ich nun ich oder vielleicht doch ein anderer bin, in der Schwebe. Und als ich dann anfing, darüber nachzudenken, wie will ich eigentlich diesen Roman erzählen, beziehungsweise aus welcher Perspektive oder wer soll der Ich-Erzähler sein, dachte ich, warum nicht dieser Sputnik, der mich ja doch ein Leben lang schon begleitet, auch immer wieder sehr beschäftigt hat, bei der Frage oder der Suche nach der eigenen Identität. Und das Spielen hatte sicherlich auch ganz viel damit zu tun. Als ich als Kind so mit 6 Jahren das erste Mal im Theater saß und merkte, in dieser Welt können die Leute immer wieder jemand anders sein, hat mich das, ohne dass ich das reflektieren konnte, wahnsinnig fasziniert und angezogen. Und dieses in andere Welten eintauchen, ich kann es im Übrigen ganz unabhängig vom Beruf wirklich nur empfehlen, sich in andere Menschen hineinzuversetzen, kann vieles erleichtern.
Also es geht um Empathie und bei Ihrem Roman und natürlich auch in Filmen geht es ja darum, sich in andere reinzufühlen. Und ja. Es geht bei Ihnen nämlich auch um diese Mischung aus autobiografischen Elementen und Fiktion. Sie gehen dabei ja ziemlich weit, Herr Berkel. Da beschreiben Sie erstmal in Ihrem Buch Ihre Geburt aus der Sicht eines Neugeborenen. Und daran kann man sich ja zum Glück wahrscheinlich eher nicht erinnern.
Genau, ja, beziehungsweise ich beschreibe sie nicht aus der Sicht des Neugeborenen, sondern eigentlich aus der Sicht des Fötus. Also, was mich daran fasziniert hat, also einerseits wollte ich damit den Ton setzen und klar machen, dass es sich eben nicht um eine Autobiografie handelt, denn dass ich mich daran nicht erinnern kann, ist ja wahrscheinlich klar. Andererseits ging es mir aber um viel mehr. Inzwischen gibt es ja viel Forschung zu dieser pränatalen Zeit. Und es ist unglaublich spannend, also was dort bereits alles wahrgenommen, gehört und erlebt wird. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, kam ich irgendwie oder hat mich das zurückgeführt auf den Paradiesgedanken. Was ist eigentlich das Paradies? Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Bibel von Menschen geschrieben und erfunden wurde, ist also auch eine fiktionale Leistung, vielleicht auch in manchen Teilen autofiktional, dann kann man sagen, wo ist eigentlich der Ort oder was ist der Ausgangspunkt für diese Fantasie gewesen? Wo ist der Ort, an dem wir eben nicht unser Brot im Schweiße unseres Angesichts verdienen müssen, sondern wo wir die Totalversorgung haben, die Totalsymbiose? Und das ist eben der Mutterleib.
Hervorragendes Beispiel mit der Bibel. Es gibt ja Forschung zum Thema Erinnerung und Erinnerung haben wir ja nachweislich tatsächlich wahrscheinlich erst so ab dem 3. oder 4. Lebensjahr so richtig aktiv. Woher nimmt man die Passagen davor? Also wie wird dieses Ich in der ganz frühen Kindheit, das in, Sie auch versuchen oder immer wieder aufgreifen, beschreiben, wie wird das wohl definiert? Sind es die Eltern mit den Geschichten?
Also die Geschichten tatsächlich, die uns am Anfang erzählt werden, speziell über diese Zeit der ersten 3 Lebensjahre, da greifen wir wahrscheinlich immer auf das zurück, bewusst oder unbewusst, was uns unsere Eltern erzählt haben aus dieser Zeit. Und irgendwann glauben wir tatsächlich oder verwechseln das mit eigenen Erinnerungen.
Oder wir bauen uns was aus Fotos zusammen.
Wir bauen uns was zusammen, aber Erinnerung ist sowieso ein insgesamt sehr unzuverlässiger Vorgang. Also selbst Erinnerungen, die nur jetzt ein paar Jahre zurückliegen, weiß man ja, dass die nicht wirklich zuverlässig sind. Und das Interessante ist ja, wir kommen ja aus dieser vorsprachlichen Zeit, alle. Also wir kommen aus einer Welt von Bildern, von Tönen und Klängen. Und irgendwann, so zwischen dem 2., 3. Lebensjahr, treten wir ein in diese Welt der Wörter. Und fangen nun an, unsere Wirklichkeit mit diesen Wörtern zu bauen oder zu interpretieren. Und das tun wir bis zu unserem Tod. Das heißt, Wirklichkeit oder unsere Wirklichkeit ist eben wirklich eine gebaute und eine gemachte. Und deswegen unterscheiden sich auch unsere Wirklichkeiten so stark. Deswegen müssen wir miteinander reden, um diese Wirklichkeiten abzugleichen, um einander überhaupt zu verstehen. Nicht 2 Menschen lesen dieses Buch gleich. Nicht 2 Menschen sehen einen Film gleich. Mhm. Jeder interpretiert anders.
Bringt seine eigene Geschichte mit rein. Sind Sie denn einer, also wenn Sie denn solche Romane dann schon schreiben können, sind Sie einer, der sich besonders gut erinnern kann?
Ich glaube, dass ich mich sicherlich sehr gut erinnern kann. Sagt man mir zumindest nach. Ich speichere ungeheuer schnell sehr viel ab. Aber natürlich verfälsche ich mit Sicherheit auch in der Erinnerung. Das geht gar nicht anders. Ich habe mal eine Geschichte erlebt. Wir hatten mal eine Zeit lang so eine Art Jour fix mit Freunden, alles Filmleute, wo wir gemeinsam immer Filme geschaut haben. Mal bei dem, mal bei dem. Und derjenige, der das machte, hat dann den Film ausgesucht. Und ich wollte ein Barry Lyndon vorführen. Und mir ging es besonders um eine Szene, wo man ein Duell sieht, also ein mit Schwertern, mit Säbeln. Und ich erinnerte mich ganz genau, dass es da also einen Austausch zwischen den beiden Duellanten gab, wo man im Gesicht wirklich diese Todesangst sah. Hm. Und dass das ungefähr über 3-4 Minuten ging, dieser Blickaustausch. Und ich dachte am Abend vorher, ach, guck dir nochmal schnell die Passage an, bevor du drüber redest. Und suche diese Passage und finde die nicht. Und suche, irgendwann habe ich sie doch gefunden. Ich hatte sie immer überspult, weil das dauerte nur ein paar Sekunden. Und ich hatte das hineininterpretiert, diese Todesangst. Man konnte die hineininterpretieren, aber sie war jetzt vielleicht, hätte das nicht jeder getan. Also in meiner Erinnerung hatte ich bereits einen eigenen Film daraus gemacht.
Das ist eigentlich was Sie beim Spielen auch machen, also dass Sie sich in bestimmte Situationen beim Spielen vielleicht auch versetzen können, weil Sie eigene Erinnerungen abrufen, so wie einem der Fotograf sagt, wenn man zu wenig lächelt, denk doch mal an deine Kinder oder irgendwas Schönes.
Ja, also nicht in dem Sinne, nicht so konkret, dass ich also beispielsweise bei einer traurigen Situation an irgendetwas privat Trauriges denke, das mache ich nicht. Aber dass ich ständig, wenn es um Emotionen geht, auf eigene Geschichten innerlich zurückgreife in der Vorbereitung. Nicht, ich meine, es gibt ja ganz viele Dinge, die können wir nicht erleben. Ich kann nicht, wenn ich einen Mörder spiele, vorher jemanden umbringen, um zu wissen, wie das ist. Ich kann aber über mörderische Aggression nachdenken. Und Aggression hat sicherlich jeder Mensch erlebt. Jeder Mensch hat tiefe Wut und Ohnmacht erlebt. Und das kann ich, daran kann ich versuchen anzuknüpfen und entsprechend das vergrößern. Und da sind wir im Grunde genommen bei dem Unterschied zwischen Fiktion, Realität, Autofiktion. Für mich sind das alles fließende Übergänge, weil in dem Moment zum Beispiel, wenn ich eine Rolle spiele, hat das jemand anders geschrieben. Also es ist definitiv nicht meine Geschichte. Trotzdem bringe ich ganz viel von meiner Person mit ein, um diese Figur überhaupt spielen zu können. Und ein Autor, der rein fiktional schreibt zum Beispiel, wird auch, um sich in diese Figuren, die er erfindet, einfühlen zu können, um diese Welten entstehen lassen zu können, auf eigene Erfahrungen zurückgreifen. Immer. Also ich glaube, dass diese Grenzen sehr fließend sind.
Woran erinnern Sie sich und woran lieber nicht?
Also in dem Sinne würde ich das nicht unterscheiden. Erinnerung ist ja, also der große Schriftsteller, der über, wie kein anderer, über Erinnerung geschrieben hat, ist Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und Proust unterscheidet zwischen willentlicher und unwillentlicher oder willkürlicher und unwillkürlicher Erinnerung. Also die willkürlich herbeigeführte, wo ich sage, Moment mal, wie war das gestern und ich versuche mich genau zu erinnern. Die ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig interessant, jedenfalls nicht für den kreativen Prozess. Interessant ist das, was unwillkürlich, unkontrolliert hochkommt. Ich rieche etwas, ein Geruch ruft eine bestimmte Erinnerung hervor. Ich sehe etwas, ein Bild ruft eine bestimmte Erinnerung hervor. Das kann ich gar nicht kontrollieren, das passiert. Und diese Erinnerungen sind es eigentlich, die mich interessieren.
Aber wie kann man das verknüpfen? Also haben Sie da ein Rezept? Ja, jeder von uns und jede kennt ja vielleicht diese Situation. Es gibt eine Filmszene, meinetwegen, mit Christian Berkel. Und es ist irgendwas, das mich eigentlich gar nicht berühren würde. Trotzdem breche ich in Tränen aus. Das heißt, es scheint irgendeine Verknüpfung zu geben. Kann man die herstellen?
Nein, ich glaube, deswegen ist es eben nicht bewusst und das ist das Interessante. Ich habe mal eine sehr extreme Situation erlebt. Mein Vater war gestorben. Natürlich hat mich das tief berührt, aber ganz lange kam ich an diese Emotionen nicht ran. Mhm. Und 2 Jahre nach seinem Tod saß ich mit meiner Frau im Wohnzimmer. Wir guckten einen Film mit Juliette Binoche, der hieß Merci pour le chocolat. Mhm. Und an irgendeiner Stelle kam sie mit einer Urne und stolperte und diese Urne fiel runter und zerbrach. Und die Asche lag da. Und mein Vater war auch also verbrannt worden. Und ich sah dieses Bild und konnte 2 Stunden nicht aufhören zu weinen. Das heißt, die Emotion kam durch dieses Bild ausgelöst. Das hatte mit dem Film im Grunde genommen überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das ist ein Beispiel unwillkürlicher Erinnerung, die man nicht kontrollieren kann. Und weil Sie nach einem Rezept fragen, ich glaube, es gibt keins, außer wenn es jetzt um Arbeit geht, also um das Schreiben oder Spielen, ja. Ständige tägliche Arbeit. Wenn ich jeden Tag schreibe, ja. An einem Roman arbeitend, dann komme ich irgendwann in den Zustand, wo ich nicht mehr kontrolliere. Und dieser Zustand, da will man im Grunde genommen immer hin. Wenn ich nachher korrigiere und so, da kann ich ja kontrollieren, da kann ich analysieren. Aber beim Schreiben selber, beim Spielen selber will ich nicht kontrollieren. Da will ich gerade das Unkontrollierte ermöglichen oder ihm die Tür öffnen.
Dann will man versuchen, möglichst lange in diesem Zustand zu bleiben, weil dann sozusagen der Fluss entsteht. Aber die Situation, die Sie gerade beschrieben haben mit Ihrem Vater, ist ja eine, die man klar verknüpfen kann. Also Urne fällt runter. Wenn das aber nicht so klar verknüpfbar ist, dann ist es dann doch schwierig, das irgendwie herauszufinden. Warum weine ich denn jetzt ausgerechnet, wenn ich jemanden essen sehe oder sowas?
Ja.
Ne? Manchmal banale Dinge.
Ja, das kann es natürlich geben.
Sie haben die sehr bewegte Familiengeschichte in Ihren Büchern verarbeitet. Ihre Mutter zum Beispiel musste als Jüdin 1938 aus Deutschland fliehen, nämlich nach Paris. Ist das auch so ein bisschen eine Selbstreflexion, auch in Form einer vielleicht auch therapeutischen Art und Weise, das alles nochmal zu durchfliegen und diese Bücher zu schreiben?
Ja, also therapeutisch in dem Sinne würde ich jetzt, also wäre zumindest nicht das bewusste Anliegen gewesen, obwohl es vielleicht als Nebeneffekt sich dann doch eingestellt hat. Aber das, worum es mir eigentlich ging, dass meine Generation und ich selber natürlich, also diese sogenannte Boomer-Generation, wir sind in diesem Schweigen aufgewachsen. Das heißt, man hat egal auf welcher Seite man geboren wurde, ob in einer jüdischen Familie, in einer nicht-jüdischen Familie, in einer Opferfamilie, in einer Täterfamilie, ganz egal. Es wurde in allen Familien, weitgehend in allen, geschwiegen über diese Zeit. Und je mehr ich mit Menschen dieser Generation plus minus gesprochen habe, habe ich festgestellt, wir alle sind so ein bisschen durchs Leben gelaufen wie Bücher, aus denen man einzelne Kapitel herausgerissen hatte. Und nicht, wo man dann plötzlich beim Lesen sagen würde, Moment mal, wie kommen wir denn von da nach da? Da fehlt doch irgendetwas. Und diese Leerstellen, diese blinden Flecken in unseren Biografien oder in unseren Familiengeschichten, von denen wurden wir ganz stark geprägt, weil die lösen natürlich einerseits Fragen aus, aber andererseits auch unbewusste Fantasien. Und das war der eigentliche Ansatzpunkt. Das war der eigentliche Grund, warum ich anfing zu schreiben. Zum Thema Autofiktion nochmal. Das, was in diesen Romanen, also wer, wann, wo war, in welchem Lager oder wann war ich in Paris und all diese Geschichten, die stimmen, die sind alle tatsächlich so gewesen. Aber was dort passiert ist im Einzelnen, das ist weitgehend alles fiktional, weil speziell jetzt bei der Geschichte meiner Eltern musste ich es erfinden, weil sie haben überhaupt nie darüber gesprochen. Ich wusste schlicht und einfach nichts davon.
Bis zum Tod gab es keine Konversation? Tod.
Also meine Mutter hat so vielleicht zwei, drei Geschichten, aber im Grunde genommen, also rein äußerlich gesprochen, fast belanglose Geschichten aus dem Lager gezählt. Mein Vater war 5 Jahre in russischer Gefangenschaft, hat mir genau 2 kleine Geschichten daraus erzählt, die eher unterhaltsam waren, eher zum Lachen. Keiner hat von dem Horror erzählt.
Wenn ich das mal so fragen darf, wiegt das nicht schwer? Also nimmt man das nicht mit? Hängt das nicht wie so der nicht aufgelöste Schlussakkord einer Sinfonie, dass man sich immer wieder fragt, warum konnte man nicht das besprechen? Warum war das nicht möglich?
Auf jeden Fall. Und ich habe gemerkt oder merke es immer wieder bei all den Lesungen, die ich mache, dass die Leute hinterher zu mir kommen und genau über dieses Thema sprechen. Und viele haben es dann auch verpasst irgendwann. Ich habe es auch lange Zeit verpasst, mit ihren Eltern überhaupt zu sprechen oder sie zu befragen. Das Schweigen, und das ist das, was mich heute wieder beschäftigt, das Schweigen zwischen den Generationen damals, kriegsbedingt, weil die Leute einfach nicht mehr darüber sprechen wollten. Sie wollten nicht mehr daran denken. Sie wollten nach vorne schauen. Sie wollten dieses Land aufbauen und sie wollten vergessen. Und das hat nie funktioniert. Es holt einen immer in irgendeiner Weise ein. Und zwar, wie Sie es eben beschrieben haben, plötzlich kommen Bilder, die Emotionen auslösen, die aber nicht so konkret sind, der Vater ist gestorben, ich sehe eine Urne und die Trauer kommt, sondern die viel schwieriger wo die Verbindung viel schwieriger herzustellen ist. Und das erlebe ich im Moment, also so fatal gerade wieder, wie das Schweigen, in dem Fall jetzt glaube ich gerade nicht so sehr zwischen den Generationen, sondern zwischen Andersdenkenden entsteht. Und das ist ein gefährliches Schweigen. Wenn wir uns nur noch in unserer Blase bewegen und nicht mehr bereit sind, dem anderen zuzuhören, und zu hören, was er aus seiner Perspektive zu erzählen hat und wie er es aus seiner Perspektive empfindet, dann fangen wir an, auf einmal zu konstruieren und zu sagen, der ist so und der denkt so und der empfindet so. Stimmt in der Regel wahrscheinlich nicht.
Ich denke, bei der Analyse würden viele mitgehen. Jetzt gehen wir natürlich gleich ins Praktische und ich frage Sie, eine Blase ist ja, der Beschreibung nach, ist ein relativ neues Wort. Wir befinden uns alle in unseren Bubbles, in unseren Blasen, die sind abgeschlossen, wir kommen nicht raus. Wie kommt man raus? Wie machen Sie es? Also wo finden Sie den Dialog mit Andersdenkenden?
Nur durch Reden. Ich kann Ihnen ganz konkret eine Geschichte erzählen, die ich heute früh erlebt habe. Ja. Ich komme runter in den Frühstücksraum. Ich war in Speyer, komme heute früh runter in den Frühstücksraum, der bereits leer war. Und da ist ein Mann, der mich also völlig irritiert anguckt, also der Kellner. Man könnte auch sagen, also aggressiv irritiert. Der hört überhaupt nicht auf, mich anzustarren. Und ich sage, Entschuldigung, Sie schauen mich so entgeistert an. Was ist los? Und dann sagt er, ja, ich dachte, alle meine Gäste seien schon da gewesen. Wer sind Sie denn? Dann sage ich, ja, ich komme aus Zimmer 22. Und dann guckt er so und sagt, oh ja, tatsächlich. Also er war, sagen wir mal, am Anfang nicht erfreut über mein Auftauchen. So, jetzt hätte ich sagen können, der ist sauer auf mich. Der mag mich nicht. Außerdem war er Ausländer. Hätte ich auch noch was Negatives empfinden können. und hätte mich sauer auf meinen Platz setzen können und sagen können, der soll mir jetzt gefälligst mal mein Frühstück bringen. Aber ich habe angefangen, mich mit ihm zu unterhalten. Und dann stellte sich heraus, also hat er mir wirklich seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Und die war so spannend, die führte von Kolumbien nach Sizilien, von Sizilien nach Montpellier, wo ich im Übrigen als Kind oft meine Ferien verbracht habe mit meinen Eltern. Wir kannten also die gleichen Orte, wir sprachen zum Teil dieselben Sprachen. Und dann stellte sich auch noch heraus, dass er ursprünglich eigentlich Schauspieler werden wollte. Und dann hat es ihn durch die Liebe nach Heidelberg vertrieben und dann, oder getrieben, und dann ist er von Heidelberg nach Speyer gekommen. So. Und das alles. Und wir haben uns wunderbar unterhalten. Und das alles fing etwas komisch an. Also das will ich nur sagen. Wenn wir miteinander reden, lösen sich die Probleme meistens, nicht immer, aber meistens auf. Und wenn sie sich nicht wirklich auflösen, dann kriege ich zumindest ein Bild davon, wie das Problem aus Sicht des anderen aussieht. Ich muss die Meinung ja nicht teilen. Aber es wäre schon wünschenswert, dass ich sie mir anhöre.
Wir haben gerade vorhin da über Ihre ganz andere Seite gesprochen, die eigentlich gar nicht so unterschiedlich ist, weil es irgendwie alles auch zusammengeht, nämlich die Schauspielerei und das Schreiben. Sie haben jetzt Ihren dritten Roman geschrieben, da geht es auch auf eine Art ein sehr persönlicher Roman natürlich. Und wir haben über den Identitätskonflikt gesprochen, auch mit Ihrer Familiengeschichte, Ihre Mutter als Jüdin, die also die Verfolgung durch die Nazis mit Glück auch überlebt hat, Ihr Vater und Ihre große Schwester und all diese Dinge, die dann in Ihrem Roman in Sputnik zusammenfließen.
Die große Schwester ist im Übrigen komplett fiktional, die gibt's nicht.
Der Identitätskonflikt, ich glaube, der spielt gerade bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, das haben Sie auch gerade in Ihrer Geschichte, die Sie erzählt haben, eine Rolle. Spielt eine immer größere Rolle auch. Haben Sie Ihren Platz gefunden, Ihre Identität?
Ich glaube, ja. Also früher hat man mir verschiedentlich gesagt, unterschiedliche Leute. Am stärksten war es mal mein Französischlehrer in Paris, den ich sehr mochte. Der hat mich mal zur Seite genommen und hat gesagt, passen Sie auf, Sie kommen aus einer geteilten Stadt, aus einem geteilten Land. Sie sind zwischen zwei Kulturen und zwei Religionen aufgewachsen. In Ihnen ist verdammt viel Teilung. Sie müssen aufpassen. Sie werden sich irgendwann auch mal entscheiden müssen. Und das hat mich beeindruckt und auch zugleich irritiert. Und ich habe lange immer wieder geglaubt, ich muss mich für irgendetwas, für irgendeine Seite entscheiden. Und habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass das für mich nicht wirklich funktioniert. Dass die Eindeutigkeit eben nicht meine Identität ist, sondern dass ich tatsächlich vielleicht zwischen den Stühlen sitze. Und dass das auch eine Form von Identität ist, nicht? Ich kann ja auch in einen Kinosaal, in einen Theatersaal reinkommen und man kann sagen, alle Plätze sind besetzt. Na und, gehe ich deswegen raus? Oder dann könnte ich auch sagen, na gut, dann setze ich mich irgendwo auf die Treppen. Irgendeinen Platz werde ich schon finden. Und dieses Entweder-Oder, das ist etwas, was ich gelernt habe, dass das in vielen Fällen nicht richtig ist. Es gibt meistens noch mehr als zwei Lösungen.
Sie haben ziemlich früh gewusst, dass Sie Schauspieler werden wollen. Auch das kommt irgendwie zum Tragen in Sputnik. Ist es wirklich so gewesen? Also wussten Sie mit 6 schon, ich will in die Schauspielerei?
Ich wusste das tatsächlich, ja. Also ich hatte nur zwischen 4 und 6 einen anderen Berufswunsch. Da wollte ich Stierkämpfer werden.
Auch und schön.
Ist ja auch eine gewisse Bühne vorhanden. Aber nein, so diese üblichen Geschichten, ich will Feuerwehrmann werden, ich will Polizist werden, ich will Arzt werden, ich will ich weiß nicht was werden, hatte ich nicht, weil natürlich habe ich ganz schnell gemerkt, als Schauspieler kann ich das ja alles werden. Ich kann ja in all diese Geschichten oder Biografien eintauchen, sie mir ein Stück weit anverwandeln, ich kann aber auch wieder raus, auch nicht schlecht.
Haben Sie das als Vorteil dann später auch empfunden?
Absolut,
oder gab es auch einen Malus zu sagen, ich bin immer alles, aber eigentlich auch nichts?
Die Gefahr ist natürlich absolut gegeben. Also, und ich erlebe es auch bei einigen Schauspielern, dass sie dann
sich die eine bestimmte Rolle suchen.
Ja, oder dass sie ihren eigenen Identitätskern nicht finden. Es gibt so ein unglaubliches Bild bei Ibsen in Peer Gynt. Ganz am Ende, also Peer Gynt, da wird eben auch diese große Reise dieser Figur, eine Lebensreise beschrieben. Und ganz am Ende sitzt der alte Peer da und hat eine Zwiebel in der Hand. Das ist der berühmte Zwiebelmonolog. Und er schält diese Zwiebel und eine Schale nach der anderen trägt er ab und verbindet sie mit bestimmten Teilen seiner Identität, seiner Geschichte. Und er kommt immer, die wird immer dünner, die Zwiebel. Und dann sagt er am Ende, wo ist denn der Kern? Wo ist der Kern? Eine Zwiebel hat keinen Kern, das ist das Problem. Und das kann auch in diesem Beruf das Problem werden, ja. Dass man vor lauter Schichten und Schichten abtragen den Kern nicht findet. Nicht finden, das gibt's auch.
Bei Ihnen könnte man sagen, wenn man so Ihre Filmografie durchschaut, also so ein richtig, ist alles Mögliche dabei, also es ist wirklich kein roter Faden zu erkennen, also er spielt immer den Bösewicht oder, aber immerhin haben Sie 14 Jahre lang den Kriminalisten gemacht. War das dann irgendwann auch zu viel, dass Sie gesagt haben, okay, reicht jetzt?
Ja, eindeutig. Also ich fing ja gegen Ende oder etwas früher mit dem Schreiben des ersten Romans an, mit dem Apfelbaum. Daran habe ich relativ lange gearbeitet, also ein paar Jahre. Und ganz am Schluss wurde es natürlich sehr, sehr intensiv und in den letzten anderthalb Jahren habe ich wirklich insgesamt mal im Sommer, glaube ich, 3 Wochen Pause gemacht. Ansonsten habe ich das ganze Jahr 7 Tage die Woche gearbeitet. Das musste so sein, sonst hätte ich es nicht geschafft. Das war auch okay, das hat auch war auch sehr schön. Aber ich wusste, das kann ich nicht ewig so weitermachen und ich muss mich entscheiden und ich wollte mehr Raum fürs Schreiben haben. Und gleichzeitig, also ganz unabhängig vom Schreiben, wusste ich auch schon seit einer Weile, du musst irgendwann den Zeitpunkt finden, wo du sagst, jetzt ist es gut. Und zwar nicht dann, wenn alle anderen das sagen. Nicht dann, wenn die Zuschauer sagen, ja, also vor 2 Jahren war das eigentlich noch ganz toll, aber also jetzt ist es eigentlich nicht mehr so doll. Das passiert ja oft. Also, dass Leute in diesem Beruf wie in anderen Berufen einfach an ihren Sesseln kleben oder eben an ihren Figuren kleben, das ist nicht gut. Man muss immer wieder sich auch Herausforderungen suchen, wo man eben nicht genau weiß, wie der nächste Tag aussieht und wo man nicht genau weiß, wie geht's weiter.
Herr Berkel, Sie sind in der Zeit aufgewachsen, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, in den 60er und 70er Jahren. Da waren die Nazis noch da und deren Opfer zum Teil wieder da in Deutschland. Und das hat sich natürlich auch in Ihrer Familiengeschichte besonders niedergeschlagen. Sie schreiben das auch auf in einem Roman, der sehr autobiografische Züge auch hat. Wie hat sich diese Zeit für Sie angefühlt, wenn Sie heute nochmal in diesen Erinnerungsprozess reingegangen sind?
Also die 60er und 70er Jahre, in den 60ern war ich ja wirklich ein Kind. Die 70er Jahre, das war meine Jugend. Es war eine sehr, sehr, sehr faszinierende Zeit, weil es auch eine Umbruchszeit war. Aber gleichzeitig kann man an dieser Zeit etwas ablesen. Ich nehme mal ein Beispiel, was wir heute eben auch wieder sehen können oder eine Gefahr, die heute wieder da ist. 1965 war das erste Konzert der Rolling Stones in Berlin. Ich war damals noch keine 8 Jahre alt, Riesen-Stones-Fan. Wollte unbedingt in dieses Konzert gehen. In der Waldbühne war natürlich nicht dort. Und dieses Konzert wurde relativ bald nach 20 Minuten abgebrochen, weil es zu Vandalismus kam. Danach haben Fans in der Umgebung in Berlin-Westend Fensterscheiben eingeschmissen und auch 3 U-Bahn-Waggons umgekippt. Also sagen wir mal ruhig Vandalismus. Und ich kann mich aber sehr genau erinnern, dass in den Wochen danach, wann immer Erwachsene zusammengesessen haben, über diesen Vandalismus, über diese fürchterlichen Gammler, Langhaarigen etc. Diskutiert und gejammert und geschimpft wurde. Und das tat die Generation, die ungefähr 20, 25 Jahre vorher nicht 3 U-Bahn-Waggons umgekippt hatte und ein paar Fensterscheiben eingeschmissen hatte, sondern ganz Europa in Schutt und Asche gelegt hatte. 6 Millionen Juden umgebracht hatten und viele andere Menschen auch. Die regten sich jetzt darüber auf. Und da habe ich sogar als Kind schon gedacht, das ist echt komisch. Die erzählen mir auf der einen Seite das und jetzt sehe ich das. Das habe ich nicht zusammengebracht. Und als dann 1967, also nur mal wie spannend diese Zeit war, natürlich nicht nur im Positiven, Benno Unesorg in einem Hinterhof in den Rücken erschossen wurde von einem Polizisten, der, wie sich später herausstellte, ein Stasi-Spitzel war. Und dieser Mann wurde freigesprochen. Da war der Dialog endgültig vorbei. Und Teile, ein sehr kleiner Teil dieser Generation, hat sich radikalisiert, ist in den Untergrund gegangen und daraus ist die RAF entstanden, die Baader-Meinhof-Gruppe. Und sie sind zu Verbrechern geworden, zu Mördern. Und ich habe oft gedacht, warum konnte man nicht reden? Was wäre passiert, wenn es eine Dialogmöglichkeit gegeben hätte? Und wenn wir jetzt sehen, was jetzt gerade wieder passiert, das ist sehr gefährlich.
Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, bei dem wir vorhin schon mal waren, weil Sie von dem bleiernen Schweigen auch berichtet haben, das überall lag.
Ja.
Das ist doch der Kern des Konflikts dann gewesen, dass man nicht darüber reden konnte, frei.
Auf jeden Fall.
Dass auch vielleicht die junge Generation der alten Generation nicht den Vorwurf einfach im Dialog machen konnte, sondern dass
das haben sie schon versucht,
anders geschehen musste.
Muss man schon sagen. Also sicherlich wurde der Dialog auch von der jungen Generation teilweise aggressiv geführt. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber der Versuch des Dialogs war da und er wurde ganz eindeutig, und zwar speziell in Deutschland. Es war ja auch die Zeit von Vietnam, also 68 war ja nicht nur ein deutsches oder französisches Phänomen. 68 hat weltweit existiert. Aber in jedem Land natürlich ganz anders und oft auch an der Geschichte dieses Landes entlang. Und bei uns war es eben diese Geschichte. Und der Dialog zwischen den Studenten in Deutschland und den Arbeitern zum Beispiel war eben nicht wie in Frankreich. Bei Renault und so weiter, sondern bei uns gab es eine Totalverweigerung dieses Dialogs. Es gab überall, unmittelbar nach dem Krieg, in höchsten Positionen Altnazis oder Leute, nicht nur Mitläufer, die sowieso, sondern wirklich hochrangige Nazis. Schauen Sie, ein Mann wie Globke, der also die graue Eminenz der Adenauer-Politik war, hatte aktiv mitgearbeitet an der Stellung der Nürnberger Rassengesetze 1935. So ein Mann war unmittelbar nach dem Krieg wieder in höchster Position. Das gab es in den Medien, das gab es in der Politik. Es wurden Gesetze verändert, um die Leute freisprechen zu können. Also da ist immens viel, wirklich ganz, ganz grundlegend schiefgelaufen.
Erkennen Sie vieles an Diskurs, am Zustand damals, auch heute wieder?
Ja, wobei, also der Unterschied ist, die Jugend war damals sehr rebellisch, nicht? Teilweise auch aggressiv rebellisch. Das gehört ja auch zusammen. Da sehe ich im Moment einen Unterschied.
Welchen?
Positiv
wie
negativ.
Nicht sagen, dass die
ich sehe
auf ihre Art über vielleicht andere Kanäle, das auch heute ist?
Deutlich weniger, finde ich. Ich sehe aber auch eine andere Ausgangssituation. Zum Beispiel in meiner Jugend hat doch keiner darüber nachgedacht, also werde ich, wenn ich fertig bin mit meiner Ausbildung oder mit der Schule oder mit meinem Studium, werde ich einen Arbeitsplatz finden. Man konnte wirklich egal was machen, man hat mit Sicherheit einen Arbeitsplatz gefunden. Das ist heute schon mal nicht so sicher. Die wirtschaftliche Lage ist eine komplett andere. Wenn jemand beispielsweise 700 Euro für ein Zimmer in einer WG zahlen muss, das ist für die meisten, wenn die Eltern da nicht zuschießen können, und das können ja nicht alle, dann ist das ein Riesenproblem. Von der eigenen Wohnung wollen wir gar nicht sprechen. Von den Preisen im Supermarkt auch nicht. Also das heißt, die Unsicherheit ist wesentlich größer. Wir leben auch im Moment in einer Zeit, wo plötzlich junge Leute darüber nachdenken, ob sie eventuell in einen Krieg geraten werden und eingezogen werden. Das heißt, insgesamt ist eine große Unsicherheit da und in solchen Unsicherheitsphasen ist die Tendenz, sich zurückzuhalten und nach Sicherheit zu suchen, erstmal sehr nachvollziehbar. Die andere Seite ist allerdings, ich finde, nicht jetzt im Vergleich zur 68er-Generation, aber zu meiner Generation, sind viele junge Leute heute wesentlich informierter. Ich diskutiere, sei es mit meinen Söhnen oder anderen jungen Leuten, und merke, dass sie politisch viel wacher sind, als ich es zum Beispiel in dem Alter gewesen bin.
Das wollte ich nicht gerade erwähnen, weil die junge Generation wird ja eigentlich als sehr politisch definiert. Ich denke jetzt mal an die Fridays for Future. Gut, das ist natürlich nur ein Teil, aber ich denke an diese Bewegung, die mit Corona so ein bisschen zum Erliegen kam, zumindest auf der Straße. Das war sehr politisch auf eine Art. Und auch heute sind die Diskussionen in den Familien zumindest gefühlt politischer geworden. Gerade sagen, Sie haben doch zwei Söhne und die eigenen Kinder sind ja oft das Fenster in die junge Generation.
Ja.
Da kriegt man mit, was denken die, was fühlen die, womit setzen die sich auseinander.
Ja.
Was beobachten Sie da?
Ich setze ganz viel Hoffnung in diese Generation. Also ich wehre mich auch aktiv gegen das Runtermachen dieser Generation, was ich also häufig beobachte. Nicht, die wollen alle nicht mehr arbeiten, die wollen alle nur die 4-Tage-Woche und Homeoffice und so weiter. Das stimmt nicht. Das gibt es sicherlich, aber es hat immer junge Leute gegeben, die keine Lust haben, einzusteigen in diese, nennen wir es ruhig, bürgerliche Arbeitswelt. Das hat es immer gegeben. Diese Generation ist deutlich besser als ihr Ruf und wir müssen aufpassen, dass wir nicht genau den gleichen Fehler machen, was wir sozusagen unserer Elterngeneration vorgeworfen haben. Also wobei ich es meinen Eltern gar nicht vorwerfen würde, aber in Bausch und Bogen hat man das getan. Ja, das ist alles, war alles früher besser. Nein, nein. Diese Jugend findet eine bedeutend kompliziertere Welt vor. Wenn das auch damals in den 70er Jahren da vieles extrem schiefgelaufen ist, war es auch gleichzeitig eine im Vergleich sehr, sehr freie Zeit. Eine im Vergleich oft recht liberale Zeit. Man konnte sehr offen seine Widerstände ausleben. Das ist heute viel schwieriger durch dieses Schweigen.
Und es war der Beginn der Popkultur im großen Stil, die nach Deutschland kam mit den Beatles und den Stones. 65 hat es nicht geklappt mit den Stones. Haben sie es dann noch geschafft irgendwann?
Sehr spät mit meinen Söhnen, die also wir sind da zu viert hin mit meiner Frau auch. Es war 2017, glaube ich, war das Stones-Konzert in Berlin im Olympiastadion. Und die sind, ich glaube, ja, weil wir die Karten besorgt hatten, haben sie gesagt, na gut, dann gehen wir da mit. Aber das war jetzt nicht so ihre Musik und ihre Band. Und die waren ziemlich geflasht hinterher. Die haben gesagt, boah, Wahnsinn, was die da machen auf der Bühne. Mick Jagger, damals glaube ich 76 oder irgend sowas, der 2,5 Stunden einfach 70.000 oder 75.000 Zuschauer gerockt hat. Und diese ganze Energie, dieser einmalige Frontman, den es so wahrscheinlich vielleicht nie wieder geben wird. Das ist schon auch für die heutige junge Generation sehr beeindruckend gewesen, glaube ich.
Ist das für Sie manchmal so schwer zu fassen, dass man Sie jetzt auch als Schriftsteller so wahrnimmt, weil Sie ja natürlich auch zu einem wahnsinnig bekannter Schauspieler sind?
Also schwer ist es nicht.
Ist okay.
Ich freue mich darüber. Nein, ich erzähle einfach wahnsinnig gern Geschichten und ob ich die nun spielend erzähle oder schreibend erzähle, ich mache beides. Also beides bedeutet mir sehr, sehr viel.
Ja, und dann erfährt man aber über Sie, dass ausgerechnet Sie als Kind eine Lese- und Rechtschreibschwäche hatten und zwar ziemlich ausgeprägt.
Ja, das stimmt. Ich kann nicht sagen, woher das kommt. Also es war keine Dyslexie, was also am Anfang alle glaubten. Wurde also untersucht, es war angeblich scheinbar alles in Ordnung. Vielleicht war es ein Problem mit dieser deutschen Identität, also dass da eine solche Abwehr war durch die Geschichte, durch die eigene Familiengeschichte, dass ich mich nicht positiv identifizieren konnte.
Sie sagen vielleicht, also wenn Sie heute versuchen, sich zurückzufühlen, können Sie das nochmal fühlen, dass es damals so war?
Ich weiß, wie unglücklich ich war, weil ich dachte wirklich, ich schaffe das nicht. Ich dachte, ich saß irgendwann mal auf der Treppe und musste meiner Mutter, also um das zu üben für die Schule, war ich vielleicht so 8, etwas vorlesen aus Pippi Langstrumpf. Das weiß ich noch genau. Ich sehe mich da noch genau auf der Treppe sitzen und rumstottern und fragte meine Mutter dann, glaubst du, dass ich das je schaffen werde? Und dann sagte sie, und die Frage war sehr ernst gemeint, und dann sagte sie, natürlich wirst du das irgendwann schaffen. Und dann kam ich aufs französische Gymnasium und da passierte das Wunder, dass ich vom ersten Tag an keine Rechtschreibfehler im Französischen machte und auch vom ersten Tag an kein Problem mit dem Lesen hatte. Und wahrscheinlich war das vom Gefühl her sowas wie, hier hast du jetzt eine zweite Chance, dieses Terrain ist noch komplett unbelastet, unbeackert, hier kommst du nicht rein und alle sagen, der kann's eh nicht. Und die Tür ging auf und dann rückwirkend löste sich das Problem auch im Deutschen.
Und da schließt sich wieder der Kreis mit Frankreich. Sie haben ja eine ewige Liebe eigentlich zu Paris, wo Sie auch immer wieder waren, auch über längeren Zeitraum. Haben dort, glaube ich, auch Schauspielunterricht genommen und wollten es eigentlich auch dort schaffen.
Ja.
Aber das ist dann nichts geworden.
Nein, ich bin dann zurückgegangen. Es war so eine lustige Geschichte. Ich hatte einen Brief geschrieben an den Intendanten von der Comédie Française. Mhm. Und
ich stelle mir das gerade vor, ja.
Ja, wie der mit 15.
Ja, weil die Franzosen, die sind dann ja schon, ist ja anders als bei den Italienern, ne? Also wenn man da so, sage ich mal, nicht gut spricht, dann wird man ja korrigiert, anstatt.
Ja, ja, sowieso. Also, aber gut, das passierte mir nicht, weil da war ich schon komplett zweisprachig und auch akzentfrei. Aber dann habe ich ihm diesen Brief geschrieben.
Trotzdem
und
mutig.
Ja, ich kam mir da gar nicht mutig vor. Ich dachte, ja, ich schreibe dem jetzt mal, weil da war gerade Isabella Gianni engagiert worden, die war 17 oder 18.
Also und ganz kurz, Comédie Française, muss man vielleicht kurz erklären, das Theater in Paris,
schlechthin,
wahnsinnig ehrwürdig und groß, für die Franzosen auch.
Genau, also das große Nationaltheater, was also Ludwig der 14. Molière zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat und. Isabelle Adjani mit 17, 18 spielte dort bereits große Rollen und ich dachte, gut, ich bin erst 15, aber vielleicht engagiert er mich ja auch. Also Naivität kann auch manchmal helfen. Und er hat mir tatsächlich geantwortet, also beziehungsweise seine Sekretärin, und ich habe tatsächlich einen Termin bekommen und saß dann irgendwann im Direktionszimmer und hoffte, dass er mich nun auffordern würde, ihm vorzusprechen, was er aber nicht tat. Und er fragte mich eher so übers Theater in Deutschland aus und ich habe das alles schlecht gemacht, weil ich fand ja alles schlecht in Deutschland und alles besser in Frankreich und so. Und dann guckte er mich so an und sagte, dann braucht's doch nur ein paar junge, entschlossene Leute wie Sie, um das zu ändern.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen hieß das, war mir vollkommen klar. Und ich war natürlich erstmal, hat mich das getroffen und dann habe ich nachgedacht und dachte, naja, vielleicht hat er irgendwo recht. Vielleicht laufe ich da ja gerade vor irgendetwas weg. Und mein Versuch, hier auf einmal Franzose zu werden und damit eigentlich meiner Identitätsproblematik auszuweichen, ist vielleicht der falsche Ansatz. Identität ist nicht etwas, was man einfach mal so wechseln kann, wie man Hemden wechselt. Und ich muss vielleicht zurück. Und wenn ich muss das klären, ich muss mir das angucken und dann kann ich immer noch zurückkommen, wenn ich will. Naja, und wie man sieht, bin ich geblieben. Aber ich habe ein paar Mal in Frankreich gedreht.
Sind Sie denn Ihrem Prinzip der Naivität und dem Drauflos dann trotzdem treu geblieben? Auf eine Art?
Auf eine Art auf jeden Fall. Also es gibt natürlich immer Phasen, in denen ich das dann auch, Lebensphasen, in denen ich das nicht so gut konnte oder verloren habe. Und wo ich mich dann aber plötzlich, also gerade wenn was schwieriger lief oder dann erinnerte und dachte, Moment mal, sag mal, also damals warst du ja mutiger als jetzt. Also jetzt reiß dich mal zusammen und geh die Sache an. Und eine Frage hat noch nie jemanden umgebracht. Also das Schlimmste, was einem bei einer Frage passieren kann, das sage ich auch immer meinen Söhnen, ihr könnt alles fragen, ihr könnt jeden fragen. Das bedeutet, es gibt darauf ein Ja oder ein Nein. Und das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass jemand Nein sagt. Mehr kann nicht passieren. Na und? Dann frage ich den Nächsten.
Bedanke mich für Ihren Besuch. Schön, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.